Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 641 des Audiocasts zu CC2TV. Was ich seit Monaten nicht mehr gemacht habe, dass ich jetzt Männlein und Weiblein getrennt begrüße, möchte ich im Prinzip auch heute nicht tun, weil Gleichberechtigung heißt, dass man alle gleich anspricht und niemanden irgendwie hervorhebt. Denn da bleiben ja auch noch immer noch ein paar andere übrig. Ja, aber was mir in der letzten Zeit so aufgefallen ist, das ist eigentlich bescheuert. Für mich ist es irgendwo abstoßend. In den ZDF-Nachrichten, da habe ich das die letzten Tage immer wieder gehört, da wird von ÄrztInnen gesprochen. Keiner spricht von ÄrztInnen. Warum werden die diskriminiert? Entschuldigung für diesen Kalauer, aber nein, ich meine damit etwas ganz anderes. Warum verhunzt man denn den männlichen Part, indem man ihn nur noch Ärzt nennt? Und warum unterdrückt man die weibliche Seite, indem man sie nur noch Innen nennt? Ja, sage mal, was denken die Leute sich eigentlich dabei? Wer zu faul ist zu sagen, ich begrüße alle Ärzte und alle Ärztinnen, der soll es doch besser ganz sein lassen. Aber den einen irgendwas abzuschneiden, dem anderen nicht alles zu geben, was ihm zusteht, ich finde es einfach nur peinlich. Kann man nicht wirklich alle so, wenn man es denn schon will, nicht sagen, Tag alle zusammen, sondern Tag liebe Ärzte, Tag liebe Ärztin oder umgekehrt. Und hier denke ich auch, das wird bei vielen Frauen schon so gemacht, dass die erstmal die männlichen Teile, die sie ansprechen wollen, begrüßen und bei den Männern umgekehrt erst die weiblichen. Das ist eine Sache der Höflichkeit. Aber das, was da gemacht wird, dieses ÄrztInnen und es gibt ja noch schrecklichere Beispiele, nicht nur dieses Ärzt, die dann tatsächlich alles verhunzen. Ich überlege mir, wie man das zum Beispiel bei Hebamme macht. Hebamme ist ja nun weiblich dominierter Beruf seit vielen Jahrzehnten, aber es gibt ja auch Hebammen, Hebammer, oder wie muss man denn die? Hier wird künstlich irgendein Mist produziert, nur um mit Gewalt darauf hinzudeuten, dass hier eine Gleichberechtigung erreicht werden soll, die nicht sein kann. Oder haben Sie schon mal gesehen, dass beim Fußball Männer und Frauen gleichberechtigt sind, spielen? Nee, da nicht, natürlich nicht, weil Frauen nun körperlich ein bisschen anders gebaut sind als Männer, nicht so kräftig. Da wird nicht auf Gleichberechtigung gedrängt. Und viele andere Berufe. Kennen Sie Bergfrauen? Nee, nur Bergmänner. Gut, gibt's heute nicht mehr. Aber es gibt ja auch viele andere solche Berufe. Überall da, wo es auf Kraft ankommt, da ist normalerweise der Mann derjenige gewesen, der diese Berufe ausgeübt hat. Und da denkt man gar nicht darüber nach, über Bergfrauen oder um was weiß ich was. In den anderen Berufen bin ich nach wie vor der Meinung, und da spreche ich auch ganz speziell die vielen, vielen Frauen an, die sich ab und zu mal aus der Deckung wagen mit einer E-Mail oder sonst was. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich jedes Mal darüber. Die aber hier auf eine Art und Weise ja unterdrückt werden, indem man sie nur noch Innen nennt. Egal was. Die heißen eben nur noch Innen. Sag mal, habt ihr es nicht verdient, dass man tatsächlich den Beruf oder die Bezeichnung komplett ausspricht? Muss denn das ein Anhängsel zum Mann sein? Ist das die Gleichberechtigung? Für mich ist es einfach nur idiotisch, was hier in der Hauptsache vom ZDF gemacht wird. Und jede Menge Idioten labern diesen Scheiß nach. Sag doch bitte schön anständigerweise, ich begrüße alle Ärztinnen, Entschuldigung, ihr Ärzte, euch meine ich ja gar nicht, ich nehme es ja nur als Beispiel, und alle Ärzte, ist doch in Ordnung, ist doch gut. Ich meine, diese Kunde macht das Leben doch nicht kürzer. Und es ist aber doch ein Gebot der Höflichkeit, dass man jeden so anspricht, wie es sein sollte. Und nicht irgendetwas zusammenwürfelt, was dem einen nicht gerecht wird und dem anderen schon lange nicht. Und das musste gesagt werden. Das war meine Begrüßung für heute. Jetzt fangen wir aber mit dem richtigen Thema an. Am 27. November hat die Kölnmesse in einer Pressemitteilung das vorläufige Ende der Photokina verkündet. Nun, das vorläufige Ende heißt nicht, dass sie nächstes Jahr wiederkommt oder sonst was, sondern man hat Schluss gemacht. Die Messe selbst ist in den letzten Jahren auf 40-50% ihrer ursprünglichen Größe geschrumpft. Und man versucht sich jetzt hier so die Möglichkeit offen zu halten, vielleicht doch irgendwann noch einmal das Unwahrscheinliche wahr werden zu lassen, die eine neue Fotokina zu veranstalten. Fotokina. Also ein bisschen war ich erschrocken, als ich diese Meldung bekam. Die CeBIT ist weg, okay. Die CeBIT würde es so auch nicht wiedergeben. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Geschäftsführerin, die versucht, die CeBIT ja nicht wieder auferstehen zu lassen, aber andere Konzepte, modernere Konzepte, neue Konzepte für ein solches Messegeschehen zu entwickeln. Und da denkt man also ganz kräftig darüber nach, wie man es machen kann. Ich weiß es nicht. Wir haben da eine halbe Stunde gesprochen. Es war sehr interessant, es war sehr nett. Ich habe auch meine Meinung dazu gesagt, dass ich schon vor Jahren mich ja zum Feind der Pressestelle der Hannover Messe oder der CeBIT gemacht habe, weil ich die Stirn hatte, wiederholt nachzufragen, wie viel Müll denn bei der Messe produziert wird. Ob man mal ausgerechnet hat, wie viel CO2 zusätzlich in die Luft geblasen wird, durch Transporte, durch Anfahrten, durch Flug und was weiß ich nicht alles. Und noch so eine weitere Frage, wie viel Tonnen hinterher entsorgt werden müssen von Material, von Sondermüll und was. Nein, das wollte keiner hören, weil ich habe gesagt, kann man das nicht besser mit übers Internet, mit 3D und was weiß ich was? Gut, es hat sich ja gezeigt, dass die Zeit an solchen Monstermessen vorbeigegangen sind. Es war schön, ja. Eine solche Messe war ein Ereignis, das war ein eigenes Leben für eine begrenzte Zeit. Aber dann hat man zu viel da drin rumgemurkst und gemerkt, man hat die Hobbyisten ausgesperrt, dann hat man sie wieder herangeholt, dann hat man eine eigene Messe gemacht dafür, dann hat man sie abgegeben, dann wurde sie beendet. Naja, das hat ja jeder mitbekommen. Jetzt die Fotokina. Die Fotokina, ich habe sie nicht wie die CeBIT von der allerersten Messe mitgemacht, denn die erste Fotokina fand 1950 statt. Und da war ich noch nicht so weit, dass ich eigenständig eine Fotokina hätte besuchen können. Aber die hat sich eben entwickelt. Damals waren es im Grunde genommen ja so eine Art Ausstellung, was es alles gibt im Bereich Foto und so weiter. Video gab es damals noch gar nicht, das war gar nicht denkbar. Es ging um Blitzgeräte, um richtige Knipskisten, richtige Fotoapparate, chemische, um Beleuchtung, um Blitzgeräte, die tatsächlich noch gezündet werden mussten und um Reflektoren, wo man dann so einen Blitz in ein Pulverchen reingeschüttet hat und dann ein Streichholz dran gehalten. Na, es war kein Streichholz. Aber sowas in dieser Art, das muss man sich mal überlegen. Das ist natürlich 70 Jahre her. Da sah die Welt nun mal noch anders aus. Und jetzt gibt's sie nicht mehr. Ich kann mich an so viele Fotokinas erinnern, wo wir waren vom WDR Computer Club aus, wo wir einen eigenen Stand hatten oder wo wir untergekommen sind auf anderen Ständen oder wo wir dann auch keinen Stand mehr hatten, weil das auch immer ein logistisch riesiger Aufwand gewesen ist und gar nicht mehr tragfähig war, auch für den WDR nicht. Da sind wir eben dann, weil wir ja alle in Köln gewohnt haben, einfach morgens da hingefahren mit unseren Kamerateams und sind über die Messe gestolpert, haben mehr oder weniger unsere Termine gemacht und noch weniger die einhalten können. Es war voll. Die Hallen waren voll. Überall gab es immer irgendetwas Neues zu sehen. Es wurden immer Neuigkeiten vorgestellt. Und dann, ich muss sagen, ich war seit 10 Jahren nicht mehr da. Weil es hat sich immer mehr entwickelt, ungefähr vergleichbar auch wie mit der CeBIT, dass man vorher wusste, was welcher Hersteller vorgestellt hat. Denn der wollte ja das Interesse auf sich ziehen und wollte Kunden und Presse zu sich locken. Und da wurde das vorher ausgeplaudert. Und Naja, und dann wusste ich das vorher, alles was kam, bekam eine Pressemappe auch vorher geschickt, das war damals auch noch Papier, und oder ich konnte mir dann später im Internet die Sachen da abholen über einen Presseaccount. Ja, gut, was sollte ich noch da? Irgendetwas anfassen in einem riesigen Gedränge. Wenn ich mit dem Kamerateam hingekommen bin, wir mussten immer 4, 5, 6 Studenten dabei haben oder studentische Hilfskräfte, wie sie genannt wurden, dann musste das abgesperrt werden. Wir haben tatsächlich an einem Messestand mindestens einen Teil für 2, 3 Stunden blockiert, um da ein ganz kurzes Gespräch mit einer Produktvorstellung, mit einem Produktmanager zu machen, was in der Regel nicht länger als 3 Minuten war. Also die wollten das zwar, die wollten der Öffentlichkeit haben, deswegen sind sie auf die Messe gegangen, deswegen haben sie ja die Presse angeschrieben, aber auf der anderen Seite haben wir den Messebetrieb massiv gestört. Die haben mords viel Geld für ihre Stände, ihr Personal, für die ganze Vorbereitung ausgegeben und dann kommen irgend so ein paar Fernsehfuzzis und machen da für einen halben Tag den Stand dicht. Gut, das war die eine Seite. Die andere Seite war, dass es für uns auch unglaublich zeitaufwendig war. Und dann musste alles wieder abgebaut werden, das Licht, die Kabel, alles, was da so war. Zwischenzeitlich hatten wir dann den nächsten Termin schon irgendwo verpasst. Da musste gefragt werden, passt es bei euch noch oder gehen wir zum übernächsten und machen mit dem nächsten einen neuen Termin. Dann haben wir uns durch die Messehallen gekämpft. Das war nicht immer einfach. Mit 2 oder 3 Kamerateams, mit Beleuchtung, mit Ton, mit Aufnahmeleiter, mit Produktionsleiter, mit dem ganzen Tross an Hilfskräften und sowas. Es war nicht immer einfach. Gut, und irgendwann haben wir dann gesagt, na gut, was sollen wir denn auf der Messe? Wenn wir tatsächlich etwas vorstellen wollten, was wir für interessant hatten, dann sprechen wir mit dem Aussteller und lassen uns nach der Messe das eben schicken oder vorbeibringen, ins Studio bringen, gleich mit jemandem, der Ahnung davon hat. Ja, da wurde dann die Fotokina immer uninteressanter für uns, dass wir da physikalisch wirklich da waren, uns ist das Gedränge gestürzt haben. Und abends waren dann nicht nur die Füße platt, auch der Verstand war platt. Es war einfach nur anstrengend. Die letzte Mal, ich glaube 2014 war ich das letzte Mal noch da. Und das war also für mich dann schon so mit so viel Stress verbunden, mit so viel Aufwand verbunden, dass man schnell von dem einen Saal von einer Pressekonferenz zu einem anderen gerast ist, um danach was mitzubekommen. Dummerweise viele haben das auch fast gleichzeitig gemacht. Zwischendurch mal irgendwo etwas essen war schon ein bisschen schwierig. Eine Toilette musste man ja auch noch finden, die dann frei war. Auch das war nicht immer ganz so einfach. Gut, wir haben zu der Kölnmesse einen sehr, sehr guten Kontakt gehabt zu der Messeleitung. Ich kannte die Chefs der Messeleitung persönlich vorher schon und dann, als der Herr Wilke dann kam, auch da und auch die ganze Pressestelle. Es war immer Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, die haben uns immer umhegt und umpflegt, egal was war. Und trotzdem, die Zeit ging vorbei. Es waren zu viele Ereignisse. Es waren zu viele Dinge, die da passiert sind. Es kam auch noch dazu, dass dann mittlerweile Livestreams gemacht worden sind oder dass uns Videomaterial angeboten worden ist von extra Firmen, die von der Messe da beauftragt wurden. Ja, und so war die Informationsflut eigentlich so hoch, dass man ja so richtig eine Messe erleben gar nicht mehr konnte. Es war ein Hetzen, es war manchmal mehr oder weniger zufällig, dass man durch eine Halle ging, irgendetwas gesehen hat, sich das angesehen hat, wenn man den einen Gesprächspartner, einen Freien gefunden hat, sich das erklären lassen hat und dann hat man eben geguckt und gesagt, okay, komm, dann gehen wir hin, habt ihr morgen früh Zeit, können wir morgen oder wie oder wann auch heute Nachmittag. Ja, so quasi von der Hand in den Mund. Es war abzusehen, dass die Messe, die Fotokina in Köln auch diesen Weg geht, wie es viele, viele andere Messen vor ihr schon getan haben. Dass es so schnell ging, das habe ich nicht gedacht. Aber es kommt ja noch etwas dazu. Wenn ich mir überlege, die digitale Fotografie, wie das angefangen hat, mit so alten digitalen Knipskisten, die miserabelste Bilder gemacht haben. Und dann kamen immer mehr und mehr unsere Dattelphones, unsere alltäglichen Begleiter, die uns immer mehr aufgezwungen werden, haben zu müssen. Und die haben immer bessere Bilder gemacht, die haben Fotos gezeigt, die haben immer, im Grunde genommen den tatsächlichen digitalen Fotoapparaten den Rang nahezu abgelaufen, weil die musste man extra mitnehmen, die hatten ein großes Objektiv, die hingen irgendwo am Hals, die waren unbequem, die musste man in eine Tasche tun, damit man nicht anstößt und einen Schaden da hat und sonst was. Und das Dattelfon zieht man aus der Hemdentasche, macht Knips, 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 ob ich jetzt 200 oder 100 Fotos mache, ist doch egal. Vielleicht ist eins dabei, was gut geworden ist, sagen wir mal. Und das war bequem. Und diese Funktionalität des Fotografierens, des Fotoapparates, war ja rein mitgekauft, wenn man nur ein Telefon haben wollte. Das waren ja Werbeideen, dass man diese Funktionalität immer weiterentwickelt hat, wie viele andere in diesen Telefonen auch. Ja, aber dann wurden die Fotoapparate, die eigentlichen, immer uninteressanter. So, und die Fotoläden, na gut, die haben sie auch heute noch ziemlich schwer. Natürlich, wenn ich gute Aufnahmen machen will, muss ich auch heute noch ein richtiges Fotoapparatgerät, Maschine haben, mit der ich viele Einstellmöglichkeiten habe, mit der ich Möglichkeiten habe, die auch heute mit unseren eierlegenden Wollmilchtelefonen, Sautelefonen, das immer noch nicht machen kann, was ich mit einem richtigen Gerät machen kann. So, und dann so ein Fotogeschäft vor Ort, ja. Wenn ich jetzt wieder an die Fotokina denke, davon bin ich ja ausgegangen, das ist ja doch noch was anderes. Da gehe ich rein, da habe ich einen Verkäufer, der Verkäufer hat Zeit, der verkauft mir ein Produkt, was wo er noch Geld daran verdienen kann, wo er auch Zeit dann dafür hat, weil er wird ja dafür bezahlt und der Laden lebt ja davon, von dem Umsatz beziehungsweise von dem Gewinn. Das ist noch was anderes. Auf der Messe kann ich mal schnell hingehen, konnte ich auf der Fotokina sagen, guck mal, zeigen, ach, das ist neu, ja, darf ich mal anfassen, ja, zeig mal. Und dann wurde mir gesagt, was da dann eben neu ist, das habe ich zum Teil dann eben nicht verstanden oder sonst was. Und dann kam schon der Nächste und dann kam der Kollege dessen, der mir das Gerät vorgeführt und gezeigt hat und hat es wieder weggenommen, denn so viel hatten die ja auch nicht und dann musste der Nächste sich das ansehen können. Im Fotogeschäft ist es anders. Das heißt also, so wie auch die Fotokina immer weniger wurde, sind aber auch solche größeren Fotoläden mit ihren eigenen Hausmessen stärker geworden, dass man zu bestimmten Zeiten jemanden vom Hersteller geholt hat. Die haben dann auch gleich ein ganzes Bündel von Geräten mitgebracht. Die wurden aufgestellt und dann hat man Leute eingeladen, Kunden, Dauerkunden, per Anschreiben, per Werben, per E-Mail, per sonst was, über die Presse. Und die sind dann in den Laden gekommen und konnten sich dort in einer ruhigeren und besseren Atmosphäre, als es auf der Fotokina möglich war, die Geräte ansehen, anfühlen, zeigen lassen, vorführen lassen, mal vor die Tür gehen, auf die Straße gehen, mal draußen durch den Sucher oder auf das Display gucken. Es ist etwas anderes. Ja, was ich sagen will, es tut mir leid, um die Fotokina. Gut, das war ein Geschäft, also um das Geschäft tut es mir nicht leid. Aber dass eine weitere, so wichtige, auch für Deutschland wichtige Messe jetzt nicht mehr existiert. Obwohl es war abzusehen und man hätte vielleicht frühzeitiger reagieren müssen, aber fragt mich nicht wie. Das ist ein schweres Geschäft, so etwas. Ich wollte nur mal sagen, also ein 70 Jahre altes Unternehmen, die Fotokina in Köln, die hat im Oktober ihr Dasein beendet. Zwar nur, wie man so ein bisschen sagt, bis auf Weiteres, aber wer weiß denn schon, wann Weiteres kommt. In der Gegend um Tübingen herum soll bereits in 3 Jahren von der Deutschen Bahn ein Regionalzug fahren, der mit Brennstoffzellen angetrieben wird. Das heißt, es ist ein Elektro-Triebwagen und der Strom kommt aus Brennstoffzellen. Gut, das ist nicht neu, aber dass man jetzt ein solches großes Projekt macht und zusammen will die Deutsche Bahn mit Siemens diesen Zug entwickeln, weniger CO2-Emissionen, die durch Schienenverkehr verursacht werden, zu haben. Also man will auch hier mehr auf Umweltschutz setzen. Vielleicht auch nicht nur. Der Zug, der wird von Siemens Mobility gebaut, der basiert im Prinzip auf dem Regionaltriebzug Mireo Plus, also M-I-R-E-O Plus. Und das wird eine zweiteilige Version werden und dazu gibt es einen neu entwickelten Wasserstoffantrieb, der eigentlich aus Kanada kommt. Und dann wird dieses Mireo Plus H genannt. Da wird also ein großes H hinten angesetzt für Wasserstoff wahrscheinlich. Und der Zug selbst wird also wie die anderen elektrischen vorhandenen Züge maximal 160 Kilometer pro Stunde fahren können und mit einer Tankfüllung 600 Kilometer weit. So, der Unterschied ist natürlich, man kann das natürlich jetzt auch mit Akkus betreiben, aber da braucht man jede Menge Akku. Die sind schwer, sehr, sehr schwer und die brauchen ewig, bis sie voll sind, wenn sie aufgeladen werden. Hier in dem Fall sind die Wasserstofftanks innerhalb von 15 Minuten wieder vollgetankt und der Zug kann wieder 600 Kilometer weit mit dieser Ladung fahren. Das ist also eine Sache, die den Dieselzügen im Moment in nichts nachsteht. Auch da braucht man ungefähr eine Viertelstunde, bis die vergleichbaren Loks vollgetankt sind mit Diesel. Der Wasserstoff selbst, den will man in Tübingen bei DB Energie mit Hilfe von Ökostrom erzeugen, was auch immer das heißt. Das ist ja so ein Schlagwort, was jeder in den Mund nimmt und keiner genau sagt, was er wirklich meint. Die Bahn rüstet dafür das Instandhaltungswerk in Ulm um, dass dort dieser Wasserstoffzug auch gewartet, repariert und ähnliches werden kann. Man hat erstmal für 2024 einen einjährigen Probebetrieb zwischen Tübingen, Horb und Pforzheim geplant. Die Strecke hat man ausgewählt, weil sie sich für den Regionalverkehr besonders gut eignet und die Taktung des Fahrplans und der abwechslungsreiche Topografie die Ansprüche an einen solchen neuen Triebwagen stellt und dass man viel Erfahrungen damit machen kann. In Deutschland gibt es ja schon Wasserstoffzüge und damit sind schon über 100.000 Kilometer Testfahrten durchgeführt worden. Bei dem Konkurrenten von Siemens, Alstom, hat also schon Erfahrung damit. Jetzt will Siemens das auch machen. Die Brennstoffzellenzüge, die fahren jetzt im Moment zwischen Bremerwörde, Cuxhaven und Bremerhaven. Und ich glaube, Buxtehude war auch noch. So, das hat sich bewährt in dieser Gegend und jetzt kommt eben der nächste Schritt. Bis Ende 2021 sollen die Dieseltriebwagen auf dieser rund 100 Kilometer langen Strecke durch 14 Wasserstoffzüge ersetzt werden. Dann soll in Bremerwörde auch eine feste Wasserstofftankstelle stehen, mit der mehrere Züge gleichzeitig wieder getankt werden können. Ich sagte eben, dieser Mireo Plus H käme aus Kanada. Ja, die Firma Ballard Power Systems ist ein kanadisches Brennstoffzellenunternehmen, ein Hersteller. Und die wollen jetzt eine neue Generation von Brennstoffzellen entwickeln, die über eine besonders lange Lebensdauer und eine hohe Leistungsdichte verfügen. Außerdem hat man den Wirkungsgrad nochmal deutlich verbessert. Übrigens, die Rheinisch-Westfälisch-Technische Hochschule in Aachen ist an diesem Projekt ebenfalls beteiligt. Also hier tut sich etwas. Sagt Ihnen Aptera etwas? Wahrscheinlich nicht. Der Aptera e.V. Das ist ein neues Auto. Ist schon merkwürdig. Ja, das weiß man jetzt nicht so ganz genau. Also es ist ein Elektrofahrzeug, welches in der höchsten Ausbaustufe, und Ausbaustufe heißt im Grunde genommen Batteriestufe, bis zu 1000 Meilen, also 1600 Kilometer mit einer Akkuladung fahren kann. Und dieser Aptera e.V., ja, das ist also ein wie sieht er aus? Stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein recht modernes Kleinflugzeug vorne mit einer runden Schnauze ohne Propeller, dann eine große Windschutzscheibe und Seitenscheibe. Das sind gleichzeitig Türen. Die Türen können nach oben hochgeklappt werden. Und nach hinten wird das Ding flach. Richtig flach. Wie so ein Keil oder ein Meißel. Und er bleibt natürlich breit, aber er wird flach, ist knapp 4,5 Meter lang und es ist ein Dreirad. Er hat vorn rechts und links ein Rad außerhalb der Karosserie, diese halbrunden, vielleicht könnte man sagen, sieht fast aus wie eine Delfinschnauze. Nur, dass er die Flosse nicht senkrecht, sondern waagerecht hat. So kommen wir vielleicht in der Vorstellung besser hin. Und hat dann vorn rechts und links quasi die Backenzähne ausgestellt mit einem richtig externen eigenen Kotflügel. Und das sind vorn rechts und links die Räder und hinten in der Mitte ein Rad. Jetzt muss man mal darüber sprechen, warum. Das Ding wird in den USA entwickelt, die Firma gibt es in den USA. Schon seit einiger Zeit, die sind mit dem ersten Versuch krachend gelandet. Jetzt wollen sie Mitte nächsten Jahres diese Dinger hier ausliefern, sollen in der kleinsten Ausbaustufe so um die 22.000 Euro kosten, mit einer Reichweite von 400 Kilometern. Von der Technik her, diese drei Räder, die werden alle angetrieben, die haben einen Nabenmotor, da ist also nicht irgendwie eine Gelenkwelle, Halbwelle, Antriebswelle oder sonst was, sondern der Antrieb sitzt direkt in den Rädern. Und der hat einen CW-Wert von 0,13, also ist unglaublich windschlüpfrig. Dazu kommt, dass er eine neue Solarzellentechnologie sowohl auf der Schnauze, dieser Delfin vorn, wie auf dem Dach hat. Und damit soll man, und das sind die unterschiedlichen Angaben, also es geht von 100 Kilometer pro Tag, davon ist 10 Stunden Sonneneinstrahlung gemeint, der Tag, bis 40 Kilometer runter. Aber selbst wenn es nur 40 sind, wenn Sie das Ding da, wo die Sonne tagsüber drauf scheint im Sommer, selbst wenn es ein bisschen diffus ist, soll man die 40 Kilometer Lademenge noch erreichen, auf der Straße stehen haben und Sie steigen ein und fahren einkaufen und wieder zurück, brauchten Sie niemals tanken, brauchten Sie niemals eine Steckdose. Wenn das alles so wird, wenn es sich in der Praxis so bewährt. Aber die ersten Tests sind wohl erfolgreich verlaufen. So, kommen wir nochmal darauf zurück. Warum drei Räder? In den USA ist es so, dass es andere Vorschriften gibt für Motorräder. Und ein dreirädriges Fahrzeug fällt in die Klasse der Motorräder. Und jetzt müsste man da natürlich mit Helm und so weiter fahren. Aber das Ding hat ja eine geschlossene Carbon-Karosserie, die eigentlich nur aus vier Teilen besteht, sagt der Hersteller. Und diese Karosserie, da die geschlossen ist, braucht man da drin keinen Helm zu tragen. Also es ist ein Zweisitzer, relativ geräumig und hat hinten noch eine Ladeklappe, wenn die Heckscheibe nicht so stromlinienförmig günstig wäre, könnte man da auch eine Kiste Bier reinstellen. So weiß ich nicht genau, ob es passt, wenn man es direkt hinter die Rückensitze legt. Es ist sehr auffällig, dieses Fahrzeug. Und wenn ich mir überlege, dass ein solches Teil mit dem Leergewicht von unter einer Tonne tatsächlich dann bis zu 1600 Kilometer am Stück fahren kann, dann natürlich nicht für den Preis, denn da muss vierfache Akkubestückung drin sein und das ist natürlich eine Ecke teurer. Ich glaube, ich habe mal einen Preis gelesen, irgendwie inoffiziell von etwa 45.000 Euro. Aber dann hat man eben 1600 Kilometer. Wenn man sich das überlegt, das macht ich mit keinem anderen Auto im Moment auf dieser Welt. Und wenn man nur die Hälfte hat und irgendwo um die 30.000 bezahlt und kann damit dann 800 Kilometer fahren, das ist ja auch schon ein Hammer. Sowas haben wir im Moment auch noch nicht auf der Welt. Aber am besten schauen Sie sich mal diesen Delfin, gefällt mir wirklich am besten an. Das Ding schreibt sich APTERAEV. Suchen Sie mal danach im Internet, da gibt es auch Bilder. Kann mir vorstellen, dass das für ein paar Freaks wirklich das richtige Auto ist. Man kann übrigens jetzt schon eine Reservierung einrichten. Kostet 100 Euro und nächstes Jahr im März irgendwann sollen dann die ersten ausgeliefert werden. Also, Man könnte fast meinen, es ist so eine Art UFO, je nachdem, wie man von vorn da drauf schaut, weil von der Seite schräg vorn sieht man hinten in der Mitte das Rad gar nicht. Da hängt der Schwanz quasi waagerecht in der Luft. Es zeigt eigentlich auch, was ein innovatives Unternehmen auf die Beine stellen kann. Ob sich das jetzt in der Praxis bewährt, ob das auch tatsächlich alles das erreicht, was man da sich im Moment davon verspricht, das weiß natürlich noch keiner. Aber ich halte es für sehr vielversprechend und vor allen Dingen das Konzept. Ein Zweisitzer mit einem kleinen Kofferraum, mit Solarzellen, den ich irgendwo auf der Straße stehen lasse, auf der Südseite, also vom Haus oder sonst wo auf dem Parkplatz, und der dann innerhalb von 10 Stunden wieder die Lademenge Energie für 40 Kilometer aufgeladen hat. Das ist für mich ein Blick in die Zukunft. Wenn andere doch auch so in die Zukunft blicken würden und nicht ihre alten Verbrennungskarosserien da weiter verkaufen wollen und dann nur Elektromotor einbauen als Feigenblatt oder so. Ich finde es schlimm. Die Schufa. Für mich ein Schmarotzerverein. Ich habe das Empfinden, dass es einfach alles nur Sauerei ist. Aber gut, das ist ja die größte Wirtschaftsauskunft in Deutschland. Und die möchte in Zukunft die Kontoauszüge der Verbraucher bewerten, Einsicht haben. Das heißt, wer also irgendwo einen schlechten Score hat bei der Schufa, der wird ja berechnet nach einem intern geheim gehaltenen Verfahren, wo keiner reingucken kann. Und der soll also mit der Schufa sprechen können und soll den Zugang zu ihren Bankkonten geben, dass die alle Auszüge, alle eingehenden und ausgehenden Zahlungen und so weiter, dass diese Sachen überprüft werden können, damit ein neuer, man verspricht besserer, aber das ist ja eine andere Sache, Score berechnet werden kann. Der erste Test, der erfolgen soll, ist jetzt mit dem Telefonanbieter Telefonica, also O2. Und da heißt es, man will versuchen, wie weit man kommt und wie weit die Kunden da mitmachen. Also sie wollen quasi die privaten Konten, hier zum Beispiel Telefon oder sowas, aber auch Bankkonten irgendwo ausforschen, mit der Zustimmung der Konteninhaber natürlich. Es sind jetzt wohl 68 Millionen Verbraucher bei der Schufa gespeichert, die einen schlechten Score haben. So, und wenn dann eine Anfrage kommt, wenn sie irgendwo einen Telefonvertrag machen oder ein Darlehen haben wollen oder einfach nur Dispo erhöhen wollen, dann wird ja immer bei der Schufa nachgefragt. Und wer einen schlechten Score hat, der hat auch schlechte Karten, da Geld zu bekommen. Die Schufa möchte nun denen eine zweite Chance bieten, indem sie zustimmen, dass die Auskunft da die Kontoauszüge abfragen darf bei den Banken und diese Information in eine Neubewertung einfließen kann. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, der Schuss. Ich weiß nicht, wie soll das weitergehen? Wenn die Schufa die Kontoauszüge ihrer gespeicherten Verbraucher, die ja im Grunde erstmal gar nichts wissen, was die Schufa über sie gespeichert hat, haben, könnte man da nicht einfach den Score für viele Leute noch schlechter machen, um an die Daten heranzukommen? Was passiert denn hier? Natürlich kann man sagen, gut, die sind ehrlich, die wollen tatsächlich jetzt mal gucken, und wenn da jemand zu Unrecht einen schlechten Score hat, dann muss man hier sagen, das ist ja toll, was sie da machen. Aber ich glaube es nicht. Ich meine, die EU, darüber habe ich ja schon gesprochen, hat ja diese Richtlinie ist jetzt 6 Monate her, dass ich darüber berichtet habe, auf den Weg gebracht, und dass es möglich sein soll, dass man diesen Kontoinformationsdienste einrichtet und dass damit nicht nur die Schufa, auch viele andere, auch wenn ich irgendwo ein Auto kaufe, die Finanzierung macht die Hausbank von dem Autohersteller oder sowas, dass die darauf zugreifen können. Auch andere Finanzdienstleister haben die Möglichkeit, die Zustimmung ihrer Kunden zu holen. Also es ist für mich eine Perversion, dass jetzt diese Leute, die sich selbst schlechte Bewertungen für andere, für Mitbürger ausdenken, dass die dann sagen, jetzt zeig mir mal, lass mal die Hosen runter und dann sehen wir mal weiter. Heute am Anfang ist es dann vielleicht so, dass sie jetzt wirklich den einen oder anderen helfen könnten, mit einem besseren Score wieder eine bessere Bonität zu erreichen und damit auch Zugang haben zu Sachen, wo es bisher nicht ging. Aber es geht schnell. Passen Sie auf, wenn Sie irgendwo so etwas machen, da gibt es einen Einwilligungsbutton. Das ist irgend so ein Knöpfchen und da können Sie einen Haken setzen. Und wenn Sie den Haken gesetzt haben, willigen Sie ein, dass die Schufa dann auf Ihre Konten zugreift. Also Vorsicht, es ist eine Sauerei unterwegs, die wir noch nicht absehen können, wo sie eigentlich hinführt, wo dann irgendwann mal diese Daten, die Kontodaten, was zahlt er regelmäßig, welchen Abtrag hat er, was hat er für Einkommen und so weiter, wo diese Daten dann irgendwann mal hinkauft. Die Schufa hat das ja schon lange vorbereitet. Sie hat zum Beispiel vor 2 Jahren einen Finanzdienstleister, die Finapi GmbH, gekauft, der solche Sachen vorher schon ermöglicht hatte. Und die haben jetzt mittlerweile, das muss man jetzt überlegen, das heißt, die Schufa kauft einen Finanzdienstleister, der 58 Millionen Endkunden hat, die er auch beurteilt hat, und bekommt jetzt die Daten der Kunden von dieser anderen Firma. Man kauft also eine Firma und hat dann die Daten. Eigentlich ist das doch pervers, das dürfte doch gar nicht sein. Wenn die Daten irgendwo gespeichert sind und die Firma wird aufgekauft, müsste doch der Gesetzgeber sagen, okay, du kannst ja das Haus kaufen, du kannst ja den Fuhrpark kaufen, du kannst die Möbel und den Schreibtisch kaufen, aber die Daten, die kannst du nicht kaufen. Da muss jeder Einzelne, über den etwas gespeichert ist, zustimmen, dass die Daten auch übertragen werden. Hier ist irgendwo eine Lücke, hier entwickelt sich etwas, was mir eigentlich Angst macht, denn die Schufa sagt zwar im Moment, das ist ein Test und wir wollen jetzt mal sehen, wie es angenommen wird und wie es weitergeht, aber für mich ist es einfach nur eine Sauerei. Heute ist Nikolaus. Ja, ja, wenn Sie es hören, da ist der Nikolaus vorbei, ich weiß. Morgen kommt eine neue Folge CC2TV, also heute. Wenn Sie das hören können, dann können Sie auch gleichzeitig die neue Folge CC2TV. Ja, ich grüße da eine besondere Dame, die hat da uns mal angeschrieben, wie das wäre, ob wir nicht besser so wie früher beim WDR unsere Sendung Samstag oder Sonntag online stellen können. Also erstmal, so war es ja nicht. Wir haben ja donnerstags hatten wir Sendetermin, wir hatten freitags, wir hatten vormittags, wir hatten nachmittags, wir haben Samstagvormittag, wir haben Samstagnachmittag, wir hatten Sonntagvormittag. Wir haben ganz viele Sendetermine gehabt im Laufe der Zeit beim WDR. Und es gibt natürlich auch Abhängigkeiten. Wir müssen ja auch die Zeit haben, die Sendung zu produzieren. Und am Wochenende ist immer ein bisschen mehr Zeit als in der Woche. Aber wir denken natürlich auch darüber nach. Ich glaube, dass wir ein Experiment machen sollten. Und zwar im Dezember, da fällt ja Heiligabend arbeitnehmerfreundlich. Donnerstag, Freitag erster Feiertag, Samstag zweiter, Sonntag ist sowieso Sonntag und so weiter. Und dann Montag, wenn alle wieder arbeiten müssen oder einige, dann kommen abends die neue Sendung. Ist doch blöder, oder? Ich habe das mal intern hier abgesprochen. Es ist noch nicht hundertprozentig durch, aber ich denke, dass wir vielleicht am ersten Weihnachtsfeiertag irgendwann vormittags, ich weiß noch nicht wie und wann und wo, die Sendung, die eigentlich erst am Montag kommen sollte, schon online stellen. Ob das jetzt für Video und Audio gleichzeitig zutrifft, das ist noch nicht geklärt. Aber auf jeden Fall, ich denke einfach mal an Video. Erstmal, dass wir das vielleicht am Freitag, also am 25. Dezember, schon online stellen. Dann hat jeder Zeit, wenn ein paar Tage frei sind oder wie auch immer, und kann sich vielleicht da ein bisschen mehr Zeit nehmen, das anzusehen, als wenn er montags abends, wenn er müde von der Arbeit kommt und soll sich dann noch dieses Gedröhne da von mir anhören oder von Thomas, ist nicht so berühmt. Gut, und das wollen wir dann in der Woche darauf auch machen, denn erstaunlicherweise habe ich festgestellt, eine Woche nach Heiligabend ist Silvester. So, wenn wir dann quasi am 1.1., an dem Freitag, auch dann die nächste Folge wieder Audio-Video, müssen wir sehen, wieder online stellen, auch dann sind quasi Freitag, Samstag, Sonntag da und haben die Leute mehr Zeit, habt ihr Sie alle mehr Zeit, sich das anzusehen. Wir wollen es mal ausprobieren und dann mal auf die Reaktionen warten, wer was sagt, ob es ihm gefällt, ob es nicht gefällt, ob es besser anders wäre, ob man den ganzen Quatsch nicht braucht, weil man ja jederzeit immer und überall hören kann. Aber ich sehe ja, wenn die Sachen online gestellt werden, dass dann die Abrufzahlen hoch springen. Und das heißt für mich, wenn das dann nicht irgendwie Montag nachts sein muss, käme das vielleicht dem einen oder anderen entgegen. Mal sehen. Das ist jetzt im Moment der Plan. Wie es genau umgesetzt wird, weiß ich noch nicht. Wir müssen natürlich dann vorproduzieren, denn in der Woche schafft man das so nicht. Ist also organisatorisch noch einiges zu ändern. Aber mal sehen. Ich möchte dann die Reaktionen abwarten und dann sehen wir mal. Wenn das ankommt, wenn tausende Hurra schreien, dann machen wir das nächstes Jahr wahrscheinlich weiter. Wenn aber nur 3 E-Mails kommen und ich sagen, was soll der Scheiß, mach es so wie immer, dann lassen wir das sehen. Okay, das nur mal so zu den Plänen für die Zukunft. Jetzt bitte ich nochmal in den Shop zu gucken. Jetzt bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für die Spender nach dem letzten Spendenaufruf und nachdem auch Thomas seinen Hut in die Kamera gehalten hat. Sind doch einige da gewesen, die so nett und so freundlich waren, nochmal etwas zu spenden. Und einige entschuldigen sich dafür, weil sie nur einen kleinen Betrag spenden. Nee, muss man nicht. Wenn jeder einen kleinen spenden würde, dann könnte ich nicht mehr verlachen. Es ist ganz in Ordnung. Und wer etwas spendet, der spendet so viel, wie er kann oder wie ihm die Sache wert ist. Und darüber freuen wir uns sehr. Und es kommt nicht auf den Betrag an, sondern es kommt auf die Spende überhaupt an. Und immer dran denken, dazu schreiben, der Name so und so darf genannt werden. Oder mein Hund Lumpi möchte genannt werden. Oder meine Oma Lenchen möchte genannt werden. Jeder, der das nicht dazu schreibt, ja, den kann ich nicht an die Öffentlichkeit bringen. Also bitte immer dazu schreiben, wer genannt werden will. Ach ja, und noch ein Tipp, ich hatte es ja schon mal gesagt. PayPal zieht natürlich da einiges davon ab, von diesen Spenden, was über PayPal kommt, nicht über die Bank. Es gibt aber die Möglichkeit, so etwas an ein Familienmitglied, gut, das sind wir nicht, im weitesten Sinne vielleicht, oder an einen Freund zu senden. Und wenn man das anklickt, an einen Freund senden, dann zieht Google nichts ab. Wenn dann jemand 5 € spendet, dann kommen auch 5 € an und nicht 4,12 €. Also 4,12 € weiß ich jetzt nicht, das ist also einfach aus der Menge raus. Wenn mich jemand als Freund betrachtet, ist es legitim, das auch bei Google zu aktivieren. Und ohne mehr zu spenden, kommt mehr bei uns an. Das war's eigentlich für heute. Bleibt gesund, verdammte Hacke. Geht nicht raus, lasst euch nicht anstecken. Tragt die Masken, ist scheiße, ich weiß es, aber im Moment muss es ja sein. Und da die Zahlen immer noch weiter hochgehen und auch heute wieder 3.000 mehr als vergangene Woche Sonntag, Mann, ihr habt Verantwortung gegenüber eurer Familie, gegen euren Eltern, gegen eure Kinder, gegen eure Verwandten, auch gegen Kollegen und Mitarbeiter und sonst was. Mensch, die Zeit kriegen wir doch rum, oder? Und im April ist die Sache gegessen, da gehen die Zahlen wieder runter, da gibt es auf jeden Fall wieder viele, viele Lockerungen, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Und dann müssen wir sehen, vielleicht kommen dann die Impfungen und vielleicht wirken dann die ersten Impfungen, vielleicht können dann so viele geimpft werden, dass man im nächsten Herbst diese Sache im Griff hat. Also bitte, bitte, bitte sorgt dafür, dass ihr gesund bleibt und helft mit, dass andere gesund bleiben. Das war's für heute. Ich tue den Daumen nach oben und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.